NDR Info. Themen des Tages.
Heute vor einem Jahr ist Donald Trump das zweite Mal als US-Präsident verteidigt worden. Und weil sich seitdem mehr oder weniger alles um ihn dreht, ist auch diese Ausgabe der Themen des Tages ohne ihn nicht denkbar. Wir schauen nach Davos. Beim Weltwirtschaftsgipfel soll auch über Grönland gesprochen werden, über neue Zölle für Supporter. Dann beleuchten wir das bilaterale Verhältnis zwischen Emmanuel Macron und Trump. Und wir hören Einschätzungen, wie sich Deutschland eigentlich aufstellen sollte. Gibt es ein Zurück zu früheren transatlantischen Beziehungen? Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Wir beginnen in Davos, wo sich in malerischer Schweizer Alpenkulisse die mächtigsten Menschen der Welt mit knallharten Themen beschäftigen. Mit dem Streit um Grönland und der Ankündigung neuer Zölle, da hat Donald Trump schon den Stempel aufgedrückt. Aber auch angesichts des Besuchs des US-Präsidenten können sich die Veranstalter über eine Rekordzahl an Teilnehmern und Staats- und Regierungschefs freuen. Auch der deutsche Kanzler Friedrich Merz ist ja mit dabei und hofft auch am Rande des Gipfels persönlich mit dem US-Präsidenten sprechen zu können und die Wogen etwas zu glätten. Katrin Hondel berichtet jetzt über die Gästeliste, offizielle wie inoffizielle Termine und über einen, der schon gesprochen hat, weil er früher wieder abreisen will, den französischen Präsidenten.
It's a time of peace, stability and predictability.
Ein kleiner ironischer Scherz von Frankreichs Präsident Macron im Kongresszentrum von Davos. Denn dass die Zeiten von Frieden, Stabilität, Berechenbarkeit vorbei sind, da sind sich beim Treffen des Weltwirtschaftsforums zumindest die Europäerinnen und Europäer einig. Grönland, neue Zolldrohungen, pochen auf das vermeintliche Recht des Stärkeren. Schon vor seinem Auftritt am Mittwoch gibt US-Präsident Trump in Davos Ton und Themen vor. Und sowohl EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen als auch Macron reagierten scharf. Europa habe sehr starke Werkzeuge und die, so Macron, müssen wir benutzen, wenn wir nicht respektiert werden und wenn die Spielregeln nicht respektiert werden.
Europe has very strong tools now and we have to use them. When we are not respected and when the rules of the game are not respected, by the way.
Macron hat damit erneut die sogenannte Handelsbazooka der EU ins Spiel gebracht, die schärfste Form der wirtschaftlichen Vergeltung durch weitreichende Maßnahmen wie unter anderem den Ausschluss von US-Firmen von öffentlichen Ausschreibungen sowie Ein- oder Ausfuhrbeschränkungen.
The crazy thing is that we can be put in a situation.
Es ist verrückt, dass wir zum ersten Mal den Anti-Zwangsmechanismus anwenden könnten, und zwar ausgerechnet gegen die USA. Können Sie sich das vorstellen? Das ist verrückt.
This is crazy. But this is a consequence of just unpredictability and useless aggressivity.
Aber, so Macron, das sei eben eine Folge von Unvorhersehbarkeit und sinnloser Aggressivität. Mit Blick auf Grönland warf Macron den USA einen neuen Kolonialismus vor, eine Brutalisierung der Welt, gegen die sich Europa verteidigen müsse. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte in Davos die volle Solidarität Europas mit Grönland und Dänemark. Souveränität und Integrität ihres Territoriums seien nicht verhandelbar. Für Europa könnten diese geopolitischen Schocks aber auch eine Chance sein, so von der Leyen.
Geopolitical shocks can and must serve as an opportunity for Europe. And in my view, the seismic.
Meiner Ansicht nach bedeutet das Erdbeben, das wir gerade erleben, eine Chance, die Notwendigkeit, eine neue europäische Unabhängigkeit aufzubauen.
Form of European independence.
Von der Leyen verwies dabei auf die strategische Bedeutung der europäischen Handelspolitik. Das gerade abgeschlossene EU-Mercosur-Freihandelsabkommen sei ein Durchbruch und Signal, so die EU-Kommissionspräsidentin, für fairen, nachhaltigen Handel. Also das Gegenteil der von Trump angezettelten Zollkriege. US-Finanzminister Scott Bessent warnte in Davos dagegen vor europäischen Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA. Im Kongresszentrum forderte er beim Podiumsgespräch mit einer Fox News-Journalistin von den Europäern eine, Zitat, offene Haltung. US-Präsident Trump, so Bessent, werde am Mittwoch in Davos seine Botschaft übermitteln.
Und das war Katrin Hondel, unsere Korrespondentin zum Forum in Davos. Und gerade eben habe ich schon angesprochen, Emmanuel Macron wollte früher wieder los, könnte auch mit Donald Trump zu tun haben, dem möchte er da nämlich nicht begegnen. Private SMS-Nachrichten von Spitzenpolitikern an ihn zu veröffentlichen, das hat Donald Trump schon öfter gemacht. Da sieht man dann, dass die Messages vom Ton her gar nicht so viel anders klingen als unsere eigenen, aber es geht halt um so viel mehr. Mein Freund, wir sind auf einer Linie mit Blick auf Syrien. Wir können Großes vollbringen im Iran. Ich verstehe nicht, was du in Grönland tust. Das hat Emmanuel Macron an Trump geschickt. Inzwischen ist die Echtheit dieser Nachricht auch bestätigt aus dem Élysée. Aber so freundschaftlich ist das Verhältnis gar nicht. Trump hat Macron des Öfteren verspottet, führt ihn nun erneut vor. Und das ordnen wir ein mit Julia Berutter, unserer Frankreich-Korrespondentin. Frankreich zieht ja nicht so mit beim geplanten Friedensrat von Trump. Da sollen ausgewählte Staaten ein Gremium bilden, eine direkte Konkurrenz zu den UN. Kein Friedensrat heißt aber auch, es sollen auf Champagner und Wein extra US-Zölle in Höhe von 200% erhoben werden. Wie reagiert Macron denn da?
Also Präsident Macron will sich auf keinen Fall unter Druck setzen lassen. Das wurde bei seiner Rede in Davos beim Wirtschaftsforum sehr deutlich. Er hat gesagt, Trump fordere maximale Zugeständnisse und ziele unverhohlen darauf ab, Europa zu schwächen und wörtlich zu unterwerfen. Das sei in Kombination mit immer neuen Zöllen völlig inakzeptabel. Das waren seine Worte und konkret zur Drohung der Weinzölle sagt er, oder sagt das Umfeld von Macron, das sei nicht nur inakzeptabel, sondern auch ineffizient. Also man will sich da nicht treiben lassen.
Macron hat ja nicht nur eine Idee abgelehnt, sondern auch einen ja quasi konstruktiven Gegenvorschlag gemacht mit einem G7-Treffen noch diese Woche in Paris mit Russland und der Ukraine.
Ja, wir rätseln da, wie ernst das gemeint gewesen sein kann. Sie sprechen ja da von dem Vorschlag, den Macron diese Nacht wohl unserer Kenntnis nach per SMS an Donald Trump geschickt hat. Er schreibt in dieser SMS, mein Freund, wir sind völlig auf einer Linie bei Syrien, wir können Großes für den Iran erreichen. Und dann setzt er hinzu, ich verstehe aber nicht, was du in Grönland vorhast. Dann schließt er an, er wolle eben ein G7-Format in Paris am Donnerstag einberufen, plus Vertreter der Ukraine, Syriens, Dänemarks und Russlands. Also von Putin persönlich ist da nicht die Rede, aber das ist ein Vorschlag, der, naja, Trump dazu bewegen sollte, doch vielleicht bei schon erprobten Formaten zu bleiben, der aber bei europäischen Partnern sicherlich auf Unverständnis gestoßen ist. Wie ernst jetzt dieser Vorschlag gemeint ist, ist schwer zu sagen. Wir hören aus deutschen Regierungskreisen, Macron habe den Vorschlag schon wieder zurückgenommen. Aber dafür haben wir zur Stunde vom Élysée noch keine Bestätigung. Es wäre ziemlich verrückt, wenn er das wirklich ernst gemeint hätte, weil am Donnerstagabend selber ja noch der Europäische Rat tagen sollte. Das wäre schon sehr ungewöhnlich alles.
Und der tagt ja wiederum auch zu Grönland. Nach diesem Treffen wollte er dann gerne auch mit Trump zu Abend essen. Also die Einladung zumindest hat er ausgesprochen. Mhm. Heißt das denn jetzt wirklich politisches und wirtschaftliches Trennen? Da ist er ganz strikt und er richtet ja harte Worte gegen Trump. Wie muss man das jetzt lesen? Ist er ein aufrechter Europäer oder größenwahnsinnig?
Er schwankt zwischen diesen beiden Ansätzen. Das kennen wir auch schon länger. Er schwankt zwischen der ihm eigenen Hybris, dieser Art von Selbstüberschätzung, die darin besteht, zu glauben, dass er jeden mit seiner Argumentationskraft und seinem Charme um den Finger wickeln könnte. Das hat er ja auch schon in der ersten Amtszeit von Trump versucht. Gleichzeitig legt er eben die Rolle dieses letzten aufrechten Europäers an den Tag, diese Asterix-Haltung. Er will dem Großen da die Stirn bieten, aber mittlerweile ist ja ziemlich klar geworden, dass Trump Macrons Versuche, mit ihm eine vertrauliche Ebene aufzubauen, systematisch konterkariert. Also wir erinnern uns, vor wenigen Wochen hat Trump Macron auf ziemlich üble, demütigende Weise nachgeahmt, wie dieser angeblich Trump um Zugeständnisse angebettelt habe. Und vor wenigen Stunden hat er mit seinen Demütigungen nochmal nachgelegt auf die Frage, wie er denn die zögerliche Haltung von Präsident Macron zum Friedensrat bewertet. Hat Trump gesagt, nun, niemand will ihn, also Macron, weil er selbst sowieso bald aus dem Amt scheiden wird. Also man sieht da, er veröffentlicht nicht nur ungefragt eine SMS, er macht sich auch noch weiter lustig über Macron und das kann dem natürlich nicht recht sein, deswegen wahrscheinlich auch der markige Auftritt in Davos.
Und bevor es da zu weiterem Spott kommt, vielleicht noch ein Satz, Frau Berutter. Macron trägt seit einigen Tagen eine sehr große, sehr verspiegelte Sonnenbrille. Warum? Hm.
Er hat ein Problem mit dem Auge. Wir haben ihn gesehen, er ist aufgetreten, da war das Auge so rot angelaufen. Es ist wohl einfach eine Augenkrankheit oder ein geplatztes Äderchen. Und sein Arzt hat ihm dringend empfohlen, viele Wochen am Stück jetzt diese Brille zu tragen.
Soweit Informationen von unserer Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta. Ja, und der Plan, Grönland zum 51. amerikanischen Bundesstaat zu machen, sorgt nicht nur im Land selbst und im Königreich Dänemark für große Irritation. Auch in der EU haben viele Mitgliedsländer sofort ihre Solidarität bekundet. Nachdem Trump am Wochenende extra Zölle angekündigt hatte, die gelten sollen, bis Grönland dann zu den USA gehören und, falls es länger dauern sollte, im Frühsommer sogar noch mal angehoben werden sollen auf 25%. Da hieß es aus dem Europaparlament, es sei eine Liste mit Gegenmaßnahmen verfügbar und daher auch schnell einsetzbar. In Straßburg haben sich heute EU-Rat und Kommission geäußert. Jean-Marie Magro fasst die Aussagen zusammen.
Die EU-Außenbeauftragte ist normalerweise für ihre harte Linie gegen Russland bekannt. Nun aber wendet sie sich gegen Europas engsten Verbündeten.
We have no interest in picking a fight, but we will hold our ground.
Wir haben kein Interesse daran, einen Streit anzufangen, aber wir werden uns behaupten, sagt Kaja Kallas im EU-Parlament in Straßburg. Die Drohungen von Donald Trump, zusätzliche Zölle gegen einige EU-Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, zu erheben, wenn er Grönland nicht kaufen dürfe, haben viele Europäer empört. Die Arktisinsel Grönland gehört zum Königreich Dänemark. Die sozialdemokratische Abgeordnete Christel Schaldemose ist dankbar für europäische Solidarität.
And they stand very strong behind us and it is really good.
Sie stehen geschlossen hinter uns. Das ist gut. Wenn Trump jetzt mit Zöllen droht, dann müssen wir eben auch zurückschlagen. Wenn er es ernst meint und er wirklich am 1. Februar damit anfängt, sollten wir dasselbe gegenüber den USA tun. Die Zeit der langen Verhandlungen ist vorbei. Wir müssen zeigen, dass wir die Werkzeuge, die wir haben, auch benutzen wollen.
We need to show that we are willing to use the tools we have in our hand as well.
So die Dänen gegenüber der ARD. Die EU hatte bereits vergangenes Jahr eine Liste mit Gegenzöllen ausgearbeitet, die schon im Februar in Kraft gesetzt werden kann, sagt der Handelsausschussvorsitzende im EU-Parlament Bernd Lange. Denn die Zolldrohungen vom Wochenende bedeuten,
dass damit wirklich eine neue Dimension in den Beziehungen eingetreten ist und ich würde das schon als Scheidungserklärung definieren.
Der sogenannte Zolldeal mit den USA wird nun mit großer Wahrscheinlichkeit fürs Erste auf Eis gelegt. Das reicht aber einigen nicht. Die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini.
Wir müssen endlich das Anti-Zwangsinstrument aktivieren. Genau für solche Fälle haben wir es. Und wenn die Mitgliedstaaten es im Rat nicht aktivieren, dann ist es einfach ein zahmer Tiger.
Das sogenannte Instrument zur Bekämpfung von Zwangsmaßnahmen steht der EU seit 2023 zur Verfügung. Falls ein Land versucht, die EU zu erpressen, kann sie mit harten Maßnahmen reagieren. Zum Beispiel Patente pausieren, Exporte unterbinden oder hohe Steuern auf Firmengewinne erheben, etwa gegenüber amerikanischen Tech-Konzernen. Sozusagen Feuer mit Feuer bekämpfen. Denn Trump tue in seiner Schulhoflogik nichts anderes, sagt die französische Vorsitzende der liberalen Renew-Fraktion Valérie Ayé. Es ist lächerlich, aber leider beeinträchtigt das die Stabilität der Welt und der Wirtschaft. Deshalb müssen wir nun mit Stärke antworten, nicht uns erpressen lassen. Und wir dürfen nicht zum x-ten Mal denken, wir müssen einfach nur mit Trump verhandeln. Es ist Zeit zu entscheiden. Sie fordert damit dasselbe wie ihr Präsident Macron. Trump hat im Übrigen Frankreich mit 200% Zöllen auf Wein und Champagner gedroht, sollte es dem sogenannten Friedensrat für den Gazastreifen nicht beitreten. Praktiken, die auch der Chef der Europäischen Volkspartei Manfred Weber nicht gutheißt. Solange die USA nicht verlässlich sind, sollten keine Produkte zollfrei in die EU gelangen, sagt der CSU-Politiker. Bei Gegenzöllen und Anti-Zwangsmaßnahmen-Instrument ist Weber aber zurückhaltend.
Die Europäische Union hat alle Macht und auch alle Tools zu reagieren. Aber diese Woche ist zunächst mal die Woche des Redens, des Gesprächs.
Erstmal abwarten, welche neuen Entwicklungen das Weltwirtschaftsforum in Davos bringt. So die Position von CDU und CSU. In dieser Trumpschen Welt sind wenige Tage eine ziemlich lange Zeit.
Wir schauen auch auf die deutsche Haltung nach einem Jahr Trump erneut im Weißen Haus. Das erwachsene Land Deutschland ohne Amerika, eine historische Chance, heißt ein Buch, das Holger Stark geschrieben hat, stellvertretender Chefredakteur der Zeit. Er war auch lange Jahre USA-Korrespondent. Ihn habe ich heute Nachmittag gefragt. Aktuell wird ja oft darauf hingewiesen, dass die Midterms, also die Zwischenwahlen in den USA, einiges wieder ins Lot bringen werden, weil Trumps Politik wirtschaftlich keinen Aufschwung bringt, Menschen in den USA unzufrieden sind. Also Herr Stark, müssen wir nur durchhalten bis Herbst?
Ich halte das für naiv, so sehr man sich das wünschen mag, dass im November eine Kurskorrektur eintritt. Zum einen sind die Zahlen von Trump gar nicht so desaströs, liegen so bei 40%. Jeder amerikanische Präsident hat mit sinkenden Zahlen zu kämpfen. Und zum anderen ist das, was Trump in der Welt anrichtet, den allermeisten Amerikanern weitgehend egal. Am Ende wird wahrscheinlich über die Midterms entscheiden, wie es der amerikanischen Wirtschaft geht, wie teuer die Lebensmittel noch sind. Das sind alles Faktoren, die in den nächsten Monaten erst entschieden werden. Seine Einstellung zum Rest der Welt, seine Einstellung zu Europa, seine Einstellung zu Grönland, aber die ist von ganz anderen Motiven getrieben.
Vielleicht einmal noch mal kurz Ihre Einschätzung, weil Trump ist natürlich schon ein Unikat, möchte ich fast sagen. Sie nennen ihn messianisch. Irgendwann wird es aber ja so oder so vorbei sein. Ist denn dann für Sie eine Änderung in Sicht?
Das, was wir in Amerika sehen, ist das Ergebnis von 25 Jahren Politik. Das fängt an mit der Globalisierung, in deren Zuge 6 Millionen Arbeitsplätze aus Amerika nach Asien, nach Indien, nach Mexiko gegangen sind. Das geht weiter zu den beiden großen Kriegen, Irak und Afghanistan, die Amerikaner zumindest nicht gewonnen haben, wo sie aber sehr viel Menschenleben gelassen haben, was die Nation traumatisiert hat. Es gibt in Amerika eine große, große Unlust, sich mit dem Rest der Welt noch zu beschäftigen. Dieses America First, was Donald Trump als Agenda und Politik ausgegeben hat, das ist etwas, was den Amerikanern in weiten Teilen aus der Seele bricht. Und das gilt nicht nur für die harten MAGA-Anhänger, also Make America Great Again, seine Bewegung. Das gilt in Teilen auch für die Unabhängigen, für Demokraten. Und das ist etwas, was für Europa heißt, dass dieses Amerika nicht mehr das Amerika der Nachkriegsjahrzehnte ist, das fest an der Seite der Europäer stand, sondern das ist eine Nation, die vor allem um sich selber kreist.
Jetzt haben Sie in Ihrem Buchtitel ja schon historische Chance auch stehen. Sie schildern unterschiedliche Politikertypen, auch in Bezug auf die angemessenen Reaktionen gerade. Entschlossen, unabhängig, Realisten, Traditionalisten. Auch wir haben im Moment wirklich alle Typen derzeit in Interviews. Da hören wir alle Optionen. Was ist denn aus Ihrer Sicht der vielversprechendste Weg?
Ich finde den Bundeskanzler ganz klug in dieser Angelegenheit. Er macht das nicht sehr laut. Er unterhält ein Rededraht ins Weiße Haus. Er war bei Trump, hat einen guten Sound mit ihm gefunden. Die Kritik äußert er. Er äußert sie aber nicht so wahnsinnig laut. Allerdings funktioniert bei Trump kein Appeasement. Gucken wir uns die Dänen an, die über Jahrzehnte die Musterschüler der Amerikaner in Europa waren, die in jeden Krieg mitgezogen sind, die ihre Waffen in den USA gekauft haben. Und auch Wohlverhalten schützt nicht vor Donald Trumps Rache. Das hilft ihnen gar nichts im Fall von Grönland. Das heißt, eine gewisse Klarheit, eine gewisse Entschiedenheit in der Ansprache, ohne da zu demonstrativ nach draußen aufzutreten. Vor allem aber, und das ist, glaube ich, wirklich entscheidend in diesen Tagen, es muss eine Politik in Europa gemacht werden, die diese Form von Abhängigkeit von den USA strukturell auflöst und die wenigstens dazu führt, wenn wir uns schon heute nicht allein verteidigen können, wenn wir schon heute kein erwachsenes Land sind, dass wir das in 2, 3, 4, 5 Jahren wenigstens sind. Und diese Entscheidungen, die müssen heute getroffen werden, sonst sind wir auch in 5 Jahren an dem gleichen Punkt, wo wir heute stehen.
Zum Wehrdienst auch in Deutschland komme ich gleich noch, aber einmal vielleicht noch Europa und auch Deutschland pocht ja auf Augenhöhe. Es wird dann wieder die Größe und die Stärke der EU zitiert, aber reine Größe hilft ja nichts. Also wo sind wir denn stark?
Also fangen wir einmal kurz an, wo wir schwach sind. Wir sind schwach bei der Armee, wir sind schwach bei den Geheimdiensten. Europa ist aber stark im Bereich der Wirtschaft. 450 Millionen Europäerinnen und Europäer, der größte Binnenmarkt der Welt. Das ist ein Fund, was auch die Amerikaner nicht ignorieren können. Und insbesondere, und der Punkt war bei Donald Trump immer wirkmächtig, insbesondere ist das für die amerikanische Wirtschaft ein großer Markt. Wenn der versiegt, wenn da es keinen Zugang mehr zu geben sollten, aufgrund von deutlich höheren Zinsen, aufgrund von dieser Handelsbazooka, die Emmanuel Macron ins Gespräch bringt, dann kriegt Trump auch daheim, an der heimischen Front, irren Druck. Das ist nicht im Interesse des amerikanischen Kapitalismus, den europäischen Markt zu verlieren. Also die Wirtschaft in Europa, den Euro als eine Alternativwährung zum Dollar, das sind alles Punkte, wo Europa sehr viel in die Schlacht werfen kann.
Und wo wir aber schwach sind, und das ja inzwischen auch zugegeben, das ist Verteidigung, das ist auch die deutsche Bundeswehr. Aber wenn wir jetzt sehen, dass man da bei aller Veränderung dann ja auch ganz andere Kosten mit einplanen müsste und in Deutschland bei jeder kleineren politischen Veränderung schon der Untergang beschworen wird, glauben Sie denn, die Bürger und Bürgerinnen sind schon bereit? Ist das in Deutschland möglich?
Also ohne Zumutungen, auch ohne Schmerzen und ohne Umschichtungen im Haushalt wird all das nicht funktionieren. Das dämmert der deutschen Öffentlichkeit so langsam. Mein Gefühl ist aber auch, die Leute sehen, was im Moment aus dem Westen kommt mit Trump. Sie wissen seit Jahren schon, was aus dem Osten kommt mit Putin. Das ist eine Sandwich-Position, in der sich Europa da befindet, die den allermeisten Deutschen aufstößt. Und wenn es eine historische Situation gegeben hat, wo die Bereitschaft da gewesen ist, auch ein paar schmerzhafte Entscheidungen hinzunehmen, dann ist es ganz sicherlich jetzt. Es gibt ja nun in Europa die große Gelegenheit und die große Chance, dass nicht jedes Land alles selber machen muss, sondern dass es auch eine Form von Aufteilung geben könnte. Das beginnt bei der Produktion von Rüstung. Es geht weiter bei der Frage, welche Geheimdienste, welche Weltregionen mehr aufklären. Also wenn Europa es schafft, klug aufzuteilen, wer was übernimmt, dann sind die Bürden vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig hoch, als wenn ein einzelnes Land alles machen müsste.
Sagt Holger Stark. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Zeit und Autor des Buches Das erwachsene Land.
NDR Info. Die Meinung.
Ja, heute gleich mit zwei Meinungen, denn selbst in Brüssel werden Trumps Aktionen oder ja, was daraus erwirkt, anders interpretiert. Zunächst findet Helga Schmidt, es sei ein Weckruf für die EU.
Besonders ärgerlich an Donald Trump ist ja, dass er wie so viele Populisten ein sicheres Gespür für die Schwächen seiner Gegner hat. Die Europäer betrachtet er als seine Gegner, und mit der Zielsicherheit eines Tarnkappenbombers hat Donald Trump Europas Schwachpunkte getroffen. Denn es stimmt ja, die Europäer haben jahrzehntelang viel zu wenig für die Verteidigung ausgegeben, und es war auch keine besonders gute Idee, sich darauf zu verlassen, dass der große Bruder aus Amerika schon zur Hilfe kommen würde, wenn es brenzlig wird. Amerika tut das nicht. Und ja, die Sicherheit Grönlands und der Arktis wurde lange vernachlässigt. Von den Amerikanern selbst, aber auch von den Europäern. Man muss sogar bei Donald Trumps unverschämten Zollaufschlägen für Autos sagen, vorher war es umgekehrt. Die Europäer haben amerikanische Autos mit 10% Zollaufschlägen teurer gemacht. Das hat damals auch niemanden gestört, jedenfalls nicht in Europa. Wenn Trump nun all diese Schwächen der Europäer offenlegt und gleichzeitig alles an internationalen Regeln zertrümmert, was mal für Ausgleich gesorgt hat, dann sollten die Europäer diese Krise als eine Chance nutzen, als Chance, sich unabhängig zu machen von Washington. Neue Partner suchen, mit Kanada zum Beispiel. Warum nicht mal über eine ganz neue Form der Erweiterung nach Westen nachdenken, mit den Kanadiern? Der größte Binnenmarkt der Welt, und das ist Europa, sollte ganz schnell auch unabhängig werden von der Willkür amerikanischer Internetmilliardäre. Statt zu hoffen, dass nach Trump die guten alten transatlantischen Beziehungen wieder laufen, ist es besser, jetzt einen scharfen Schnitt zu machen. Europa muss erwachsen werden, alleine laufen lernen. Da hat Donald Trump leider recht.
Die Meinung von Helga Schmidt, unserer Brüssel-Korrespondentin, und ihr Kollege Andreas Meyer-Feist meint, der Westen in seiner alten Form sei am Ende.
Ein Jahr Trump und fast alles ist hin, was mal gut war. Die westliche Gemeinschaft, die doch auch Identität bedeutet. Ziele, Werte, Visionen, Respekt und systemisches Grundvertrauen. Kaputt gemacht, bewusst. Trump hat erfolgreich an der politischen und strategischen Erosion Europas gearbeitet und hier schon im ersten Jahr Beachtliches geleistet. Um einen ganz großen Handelskrieg zu vermeiden, mussten sich die Europäer zum Kauf von US-Energie verpflichten, im Wert von 750 Milliarden Euro bis zum Ende seiner Amtszeit. Ein wirklich guter Deal für Trump. Eine Zumutung für Europa. Und was bleibt für die Europäer? Wachstumsverluste, Zollbelastungen und der Zwang zu einseitigen Zugeständnissen. Der unverschämte US-Präsident zelebrierte seine eigene Unberechenbarkeit mit besonderer Hingabe vor allem gegenüber dem europäischen Kontinent. Und zwar, um Europa bewusst zu schaden, weil er weiß, dass man hier auf Berechenbarkeit großen Wert legt. Daraus spricht Ignoranz und Respektlosigkeit der schlimmsten Art. Zum Beispiel, wenn es um EU-Rechtsnormen geht, an die sich alle halten sollen, die in der EU etwas machen wollen, also auch US-Firmen. Der Gedanke, dass man sich ganz einfach daran hält, war mal ganz normal. Trump stellt alles vor eine Zerreißprobe, was nicht komplett in seiner Einflusssphäre liegt. Das, was im ersten Jahr aus Washington zu hören war, war gemein und ungerecht. Nichts war freundlich, nichts partnerschaftlich, nichts, was mit Gemeinsamkeiten zu tun hat. Die gab es doch, die gibt es vielleicht immer noch, aber die werden kaputt gemacht.
Die Meinung von Andreas Meyer-Feist. Und das waren die Themen des Tages zu einem Jahr Trump erneut im Weißen Haus. Morgen gibt's eine neue Ausgabe um 17 Uhr hier auf NDR Info. Und obwohl wir jetzt die Themen des Tages Donald Trump gewidmet haben, gibt es doch noch offene Fragen und die klären wir gleich nach den Nachrichten. Der sogenannte Friedensrat, über den haben wir ja kurz schon gehört. Frankreich hat sich dagegen entschieden. Was genau plant Trump da eigentlich und was ist die deutsche Haltung? Dazu gleich mehr.